Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Lou, dem Podcast.
Werbung.
Bevor wir jetzt in die neue Podcast-Folge starten, möchte ich euch kurz meinen neuen Langzeit-Werbepartner vorstellen. Und das ist Koro. Koro ist ein Anbieter für haltbare Lebensmittel und hat es sich zur Aufgabe gemacht, auch europaweit die Nummer 1 zu werden. Qualität steht bei Koro ganz oben. Es gibt im Shop echt gefühlt alles von Nüssen über Trockenfrüchte über Superfoods wie Gerstengras oder ich habe mir zum Beispiel letztens Bio-Hanfsamen geschält gekauft. Es gibt alles rund ums Thema Kochen, Backen, Getränke, Olivenöl, Balsamico, Nudeln. Also ihr merkt schon, die Auswahl ist wirklich übertrieben groß und Koro liegt es sehr am Herzen, durch Großverpackungen oder Großpackungen, die sie verkaufen, so wenig Verpackungsmüll wie möglich dementsprechend zu produzieren. Faire Preise auf jeden Fall für die Qualität, die man da bekommt. Ich find's cool. Ich mache es hier in Berlin so, dass ich mit meinen Mädels gemeinsam bestelle. Gerade bei so Großpackungen teilen wir das dann untereinander auf. Finde ich eine ganz coole Sache. Und wenn ihr da Bock habt zu bestellen, dann gibt es einen Code von mir. Und zwar lautet der Luisa, mein Name, Louisa, Koro, Koro. Dann bekommt ihr bei jeder Bestellung 5%. Die Seite heißt www.korodrogerie.de und ich haue euch aber alles nochmal hier in die Shownotes. So, und jetzt starten wir mit der Folge.
Werbung Ende.
Ihr Lieben, ich habe letztens ein Posting auf Instagram veröffentlicht, mit dem ich Menschen verletzt habe. Unwissend und zugleich wollte ich das natürlich nicht. Ich möchte es auch gar nicht mehr groß aufdröseln. Fakt ist, ich habe damit Menschen verletzt und besonders Menschen mit einer Behinderung. Das war behindertenfeindlich, wenn man das so sagt. Das wird mir gleich Laura auf jeden Fall auch nochmal erklären. Und aus diesem Grund habe ich mir jemanden eingeladen, um einfach über diese Fehler zu sprechen und auch daraus zu lernen und auch auf die Problematik dahinter aufmerksam zu machen. Aus dem Grund ist heute Laura Gehlhaar hier. Laura ist eine deutsche Autorin, Aktivistin und Coach und sie schreibt und redet und bloggt über ihr Leben als Mensch im Rollstuhl und setzt sich für mehr Inklusion von Menschen mit Behinderungen in unserer Gesellschaft ein. Laura, ich freue mich mega, dass du Zeit hast. Herzlich willkommen.
Hallo Lou, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch total, dass wir uns endlich auf diesem Weg auch mal sehen und hören.
Ja, wir sehen und hören ja immer irgendwie auf Instagram voneinander und haben es noch nicht geschafft, uns hier zu treffen. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass du Zeit hast. Du hast das ja auf Instagram ein bisschen verfolgt. Ich will gar nicht auf das Posting an sich eingehen und jetzt dich fragen, was ich genau falsch gemacht habe, sondern würde dich gern fragen, was das mit dir auslöst, wenn du Menschen begegnest oder Dinge liest, die, sagt man denn behindertenfeindlich?
Behindertenfeindlich ist ein Wort, was ja gerade ganz, ganz schnell gerufen wird, und auch immer so ein bisschen im Zusammenhang mit Ableismus gerufen wird und immer dann, wenn man, wenn sich behinderte Menschen verletzt fühlen oder verletzt werden, wenn ihnen Barrieren in den Weg gelegt werden, wenn sie nicht teilhaben können an kulturellen, gesellschaftlichen Angeboten etc. etc. Was aber immer so ein bisschen auch vermischt wird, ist, dass alles, was sich gegen behinderte Menschen richtet, behindertenfeindlich gleichzeitig ist. Und Behindertenfeindlichkeit als solche ist aber nur, in Anführungsstrichen nur, denn es ist natürlich auch nicht schön und für viele Menschen mich eingeschlossen auch schlimm und es sind auch schlimme Erfahrungen. Deshalb nur in Anführungsstrichen. Behindertenfeindlichkeit ist in Anführungsstrichen nur ein Teil von Ableismus. Ableismus oder beim Ableismus geht es erstmal darum, wie Nichtbehinderte das Leben von Menschen mit Behinderungen bewerten. Also welche Erwartungshaltungen haben sie von behinderten Menschen? Welche Wahrnehmungen haben sie von behinderten Menschen? Welche Ideen haben sie von ihnen? Welche Bilder existieren in ihren Köpfen? Welche Stereotypen sind damit verbunden? Etc., etc. Und diese Bilder, diese Erwartungshaltungen, die wir oder die nicht behinderte Menschen von behinderten Menschen haben, werden natürlich wunderbar genährt durch Medien, auch viel durch Nichtbehinderte, wenn sie über Menschen mit Behinderungen sprechen und so weiter und so fort. Und diese Bilder, die nichtbehinderte Menschen haben von behinderten Menschen, die müssen gar nicht mal aktiv geformt werden. Also sprich, wenn mir ein Mensch mit Behinderung dann mal in meinem Alltag begegnet und der ist oder die ist irgendwie unfreundlich oder man macht irgendwie eine komische Erfahrung und dann bildet man sich darüber irgendwie so eine Meinung und schließt damit auf die Behinderung. Das muss gar nicht aktiv eben geformt werden, sondern diese Bilder, die färben sich viel, viel mehr im Unterbewusstsein und zwar durch Unwissenheit oder durch Falschinformationen, die wir eben aus den Medien präsentiert bekommen. Denn wenn du dich, weiß ich nicht, vielleicht mal an deinen Medienkonsum erinnerst, dann begegnen dir dort sehr, sehr, sehr wenig Menschen mit Behinderung. Oder in Fernsehserien, wenn man dann mal jemanden im Rollstuhl sieht, dann wird diese Person meistens von einem oder einer nicht behinderten Schauspielerin gespielt, die sich dann in irgendeinen komischen Rollstuhl setzt. Und sprich, Menschen mit Behinderung finden nicht statt. Und somit werden all diese Bilder, die man eben präsentiert bekommt, irgendwann als wahr empfunden. Sprich, wenn ich im Fernsehen behinderte Menschen sehe, die als Helden dargestellt werden, die dann irgendwie ihre Behinderung überwunden haben, die geheilt wurden etc. Oder wenn ich in den Medien sehe, wenn behinderte Menschen so dargestellt werden, dass sie ein großes Leiden empfinden aufgrund ihrer Erkrankung oder Behinderung, dann wird traurige Musik eingespielt und so weiter und so fort. Und diese Bilder, die wir dann dort präsentiert bekommen, die hinterfragen wir einfach nicht. Also wir nehmen sie einfach als real wahr und denken dann eben wirklich, ah ja, okay, ja klar, es muss ganz, ganz schrecklich sein, mit einer Behinderung zu leben. Oder wir feiern diesen Menschen, weil er irgendwie geheilt wurde oder es irgendwie schafft, seine oder ihre Behinderung zu überwinden. Und genau in diesem Moment entsteht Ableismus.
Ja. Können wir da, Laura, ganz kurz noch mal einen Schritt zurückgehen? Wenn wir über Menschen mit Behinderung sprechen. Da übrigens meine erste Frage, auch vielleicht für ZuhörerInnen, die sich da nicht sicher sind. Wie spricht man es politisch korrekt aus, ohne jemanden zu verletzen? Sagt man Menschen mit Behinderung? Es gibt auch Menschen, die dann behinderte Menschen sagen. Wie sagt man das, ohne damit jemanden zu verletzen? Das wäre erstmal die erste Frage.
Ja, das ist eine sehr bekannte Frage und eine sehr, sehr wichtige Frage. Denn ich glaube, dass, oder was heißt ich glaube? Ich weiß natürlich erstmal, dass Menschen mit Behinderung der politisch korrekte Begriff ist. So. Und behinderte Menschen selbst oder Menschen mit Behinderung setzen sich auch sehr dafür ein, dass das Wort Behinderung als einfach ein neutraler Begriff anerkannt ist. Und ohne negative, positive Merkmale oder Gedanken, die da irgendwie dran geknüpft sind, dass es ist einfach ein Zustand. Es gibt Menschen, die haben eine Behinderung und sie werden durch gesellschaftliche Gegebenheiten, durch politische Gesetze, durch Angebote etc. werden sie behindert. Also sprich, wenn ich jetzt zum Beispiel mich in der Öffentlichkeit bewege, ich bin Rollstuhlfahrerin und ich möchte gerne mit der U-Bahn von A nach B fahren und dann ist die U-Bahn-Station, wo ich dann ankomme, nicht barrierefrei und ich muss wieder in der Station zurückfahren. So, und dann bin ich in diesem Moment, werde ich behindert, weil ich in meiner Körperlichkeit, so wie meine Biologie mich eben gemacht hat, nicht genauso mich aussehen kann, mich nicht genauso bewegen kann, wie es andere Menschen auch tun. Und dann werde ich in dem Moment behindert. Und das Interessante ist, dass wir in Deutschland, wie in keinem anderen Land auf dieser Welt, eine sehr medizinisch geprägte Ideenvorstellung von Behinderung haben. Behinderung ist immer etwas, was irgendwie geheilt werden muss. Behinderung bleibt immer nur bei der betroffenen Person selbst. Und das ist ziemlich schade, weil wenn ich mich jetzt zurückerinnere an meine Schulzeit zum Beispiel, also ich bin eben mit meiner Behinderung aufgewachsen, dann gab es eben Situationen, wo ich, weiß ich nicht, irgendwie eine Klassenfahrt stand an und dann war irgendwie von Anfang an klar, die Laura, die fährt gar nicht erst mit. So, die fragen wir erst gar nicht. Das ist ja klar, dass die nicht mitkommt. Anstatt mir aber anzubieten, hey Laura, wir fahren auf Klassenfahrt, was brauchst du dafür, um mitzukommen? Oder wie können wir dir eine barrierearme oder sogar barrierefreie Reise gewährleisten? So, was sind deine Möglichkeiten? So, und wie können wir es dir gut machen? So, das stand einfach nie zur Debatte. Und dann in diesem Moment bleibt die Behinderung bei mir. Sie bleibt an mir kleben sozusagen. Und ich mag es unglaublich, dieses soziale Verständnis von Behinderung, was in allen anderen Ländern gelebt wird, wenn die Behinderung eben nicht nur der behinderten Person alleine gehört, sondern wenn man versteht, dass die Behinderung von allen anderen Menschen da draußen, von Gesetzen etc. mit verursacht wird. Und dieses Lösen von Behinderung, von der eigenen Person, macht unglaublich viel mit deinem Selbstwertgefühl. Denn es sagt dir, ah, okay, ich bin eigentlich ziemlich cool, so wie ich bin. Und ich bin gut so. Meine Biologie, so wie sie mich gemacht hat, oder eine Erkrankung oder was auch immer, oder ein Unfall, naja, das ist halt so. Es ist mein Körper und er ist so, wie er ist. Ist er okay. Ja, und behindert werde ich eben, wie ich jetzt schon einmal sagte, von Gesetzen oder eben Strukturen, die mir Barrieren in den Weg stellen.
Ich finde es voll wichtig, dass wir genau darüber gesprochen haben und auch über die Begrifflichkeiten, denn ich kann mich nicht davon lösen oder freisprechen, dass ich noch nie ja in irgendeinem Kontext vielleicht bei meinem Bruder oder bei meinen Freunden früher, und mit früher meine ich, als ich vielleicht in der 7., 8. Klasse war, dass ich da nicht mal zu jemandem gesagt habe, Mann, bist du eigentlich behindert? Und wenn ich mir das so im Nachhinein so überlege, das ist mir so unangenehm, dass ich dieses Wort benutzt habe, um, ja, weiß ich nicht, jemanden zu ärgern oder jemanden zu beschimpfen. Und ich glaube, das muss noch mal klarer in die Köpfe auch rein, dass Sprache, und das sagen wir ja auch beide immer wieder, Macht ist und dass man damit natürlich auch ja Menschen verletzen kann oder halt eben auch Menschen würdigen kann. So. Und deswegen ist es ja für mich inzwischen ein absolutes No-Go. Wenn man über Menschen mit einer Behinderung spricht, Laura, jetzt, da habe ich erstmal immer Menschen im Kopf, die eine körperliche Behinderung haben. Aber das schließt ja noch viel mehr ein, oder? Also Menschen mit Behinderung sind ja in Anführungszeichen nicht nur Menschen im Rollstuhl.
Mhm. Ja, natürlich. Also es gibt natürlich ganz, ganz viele unterschiedliche Formen und Auswirkungen von Behinderungen. Also natürlich gehörlose Menschen, es gibt blinde Personen, es gibt sehbehinderte Personen, es gibt Behinderungen mit Menschen mit Lernbehinderungen. Das ist alles, Behinderung ist sehr, sehr vielfältig.
Ich finde nur, das muss man mitdenken, weil das wird manchmal so ein bisschen vielleicht vergessen und auch von mir, dass das, ja, wie du schon sagst, viel vielfältiger ist, als das in Anführungszeichen auf das äußere Körperliche, was man ja an einer Behinderung sehen kann, zu reduzieren.
Ja, genau. Und es geht ja auch noch weiter. Es gibt natürlich auch noch psychische Behinderungen. Ja, es gibt psychische Erkrankungen, Behinderungen. Und da komme ich auch wieder zu dieser Idee oder zu dem Modell von sozialen Gedanken von Behinderung. Denn es hat auch viel mit Identifikation zu tun. Zum Beispiel, also hier in Deutschland, haben wir einen sogenannten Schwerbehindertenausweis. Auf diesem Schwerbehindertenausweis steht dann ein Grad der Behinderung drauf. Das ist dann 100, also bei mir sind es 100 Grad. Und ich glaube, ab 30 Grad bekommt man einen Schwerbehindertenausweis in Deutschland. Und an diesen Ausweis sind dann natürlich bestimmte, sagen wir mal, Nachteilsausgleiche geknüpft. Also sprich, wenn ich diesen Ausweis vorzeige, dann kann ich zum Beispiel ins Kino eine Begleitperson mit umsonst nehmen. Und so weiter und so fort. Also es gibt einfach, oder ich kann einen Parkausweis für mein Auto beantragen, dass ich eben auf Behindertenparkplätzen stehen kann. Und ich kenne sonst kein anderes Land, das diesen Ausweis hat. Also natürlich gibt es viele Vorteile für so einen Ausweis, aber die Idee dahinter, finde diesen Gedanken so schön von diesem sozialen Modell von Behinderung, dass es eben auch über Identifikation läuft. Also wie, als was identifiziere ich mich als Mensch? Habe ich eine psychische Erkrankung? Dann bin ich auch psychisch behindert, weil mir vielleicht im Alltag sehr viel Diskriminierung auch aufgrund dessen begegnet. Und ich weiß es nicht. Ich habe eine Sehbehinderung und trage vielleicht eine etwas stärkere Brille als meine Freundin oder meine Cousine oder meine Mutter und sage dann auch, ja, weil ich bin, es behindert mich und ich werde auch behindert im Sinne von, dass zum Beispiel Bankautomaten, Displays mir nicht groß genug oder der Schrift auf dem Display nicht groß genug angezeigt werden kann. Und dann finde ich es so gut und auch so empowernd und bestärkend, wenn es eben auch Personen gibt, die sagen, ja, kriege vielleicht keinen Schwerbehindertenausweis, weil ich nicht das und das Kriterium erfülle, aber trotzdem identifiziere ich mich als behindert, weil ich Diskriminierung auch erfahre und weil das einfach ein Teil meines Lebens ist, der mich geprägt hat. Und dann akzeptieren das die Leute und dann glauben das die Leute. Zum Beispiel in Großbritannien gibt es keinen Schwerbehindertenausweis. Wenn du sagst, hey, ich möchte gerne dieses oder jenes Konzert besuchen Und ich brauche aber unbedingt einen Rollstuhlstellplatz. Das sind dann eben so Plätze, die vielleicht etwas höher gestellt sind und so weiter. Vielleicht auch näher am Rand oder weiter hinten, egal. Weil diese Person sagt, ja, ich habe einfach eine Angststörung und kann einfach nicht in Menschenmassen sein und dieses Konzert besuchen. Aber ich möchte so gerne und dieser Rollstuhl oder ein Rollstuhlplatz, offizieller Rollstuhlplatz, ermöglicht es mir einfach, mich auf diesem Konzert aufzuhalten. Ja, dann klar, dann kriegst du hier dieses Ticket. Aber in Deutschland ist es nicht möglich, weil du in Deutschland einen schwerbehinderten Ausweis erstmal vorzeigen musst. Du musst beweisen, dass du behindert bist. So.
Das ist ja dann auch irgendwo eine Art von Diskriminierung, ja, tatsächlich, oder? Also das, ich verstehe, wenn du das jetzt nämlich sagst, verstehe ich das auch total. Und ich habe da noch nie so drüber nachgedacht, dass man sich dafür erst ausweisen muss, um zu sagen, hey, ich möchte gerne auch an dieser Gesellschaft, an diesen gesellschaftlichen Aktivitäten teilhaben. Und um das zu dürfen, muss ich dir jetzt das nochmal vorweisen. Das ist ja eigentlich so eine Sache, die dich doch dann vielleicht auch wieder voll verletzen kann.
Auf jeden Fall, wenn ich das weiterdenke. Also ich musste auch erstmal überhaupt diesen Gedanken entwickeln, verletzt zu werden oder mir zu überlegen, so, okay, man begegnet mir so und so und irgendwie ist das nicht richtig, aber darf ich mich jetzt irgendwie verletzt fühlen? Weil auch mein Ableismus, also ich als behinderte Frau verspüre auch Ableismus und verhalte mich auch in gewissen Dingen ableistisch, weil mir der Ableismus von Kindheit auf beigebracht wurde. Also er ist einfach internalisiert.
Die sich mit dem Thema einfach heute das erste Mal befassen, was so ein Beispiel auch deinerseits wäre, dass du eben nach diesem Ableismus gehandelt hast, unbewusst?
Wenn wir jetzt bei diesem Konzertbesuch Beispiel bleiben wollen. Ich war einmal, das war kein Konzert, das war ein Theaterstück, was ich mir angucken wollte. Und ich durfte eben dort auch meine Begleitperson mitnehmen. Und meine Begleitperson saß aber, ich glaube, zwei Reihen vor mir auf einem Sitz, der ganz weit von mir entfernt war. So. Und mir wurde dann eben dieser Sitz zugeteilt in diesem sogenannten Rollstuhlbereich. Und ich sagte, nein, ich möchte gerne diesen Theaterbesuch halt mit meinem Mann genießen. So. Und das ist halt unser Dateabend. Und natürlich sitzen wir dann zusammen. Das ist irgendwie für mich total selbstverständlich. Und auch wenn wir nicht zusammen wären, der Sinn dieser Begleitperson ist ja auch ganz nüchtern der, dass die Begleitperson eben auch assistiert, wenn die behinderte Person irgendwie Unterstützung braucht oder so. Und dann darf sie natürlich auch gar nicht erst so weit weg sitzen, ja, so. Aber wie gesagt, ich hatte dann so argumentiert, dass ich ja gerne mit meinem Mann dort sitzen möchte. Und dann sagte dieser Mensch vom Theater am Telefon zu mir, auch sehr forsch, seien Sie doch überhaupt mal zufrieden, dass Sie überhaupt am Theater teilhaben können oder dass Sie überhaupt hier sein dürfen.
What?
So, und ich kenne viele Menschen mit Behinderung und ich schließe mich da ein. Ich habe vor ein paar Jahren auch noch so reagiert, dass ich dann auf einmal leise wurde und mir dachte, oh ja, stimmt. Ja, okay. Eigentlich hat er ja recht, weil sonst, ja, ich muss echt dankbar sein eigentlich, dass ich hier überhaupt sein darf. So, weil da, sie haben ja extra hier Rollstuhlplätze jetzt auch hingestellt. So. Und diese Dankbarkeit, diese Demut, die wurde mir beigebracht. Also das wurde mir anerzogen, so zu sein, durch meine Eltern, durch meine Lehrerinnen und Lehrer, durch Freundschaften sogar, dass zum Beispiel, wenn ich dann eben nicht gefragt wurde, ob ich auch zur Geburtstagsparty kommen möchte, ja, weil die Geburtstagsparty ist halt im zweiten Stock. Und naja, Laura, wir haben sowieso nicht, oder ich habe sowieso nicht gedacht, dass du dann kommst. Und also solche Sachen gibt es und solche Sachen begleiten behinderte Menschen, egal welche Behinderung sie haben, durch ihren Alltag. Und wenn ihr das immer und immer wieder begegnet und vorgelebt wird, dann normalisiert sich das auch irgendwann für dich selbst. Und dann ist es ganz, ganz schwer, da wieder rauszukommen und auf einmal zu verstehen, ey, Moment mal, nee, ja, hier läuft einfach einiges schief. Und dann wirst du ja schon wieder mit nächsten Gedanken konfrontiert, von wegen so, oh ja, die Laura, jetzt beschwert sie sich wieder. Ja, oder oh, jetzt ist sie wieder wütend. Die wütende Behinderte. So. Ja, es ist immer schwierig, da rauszukommen.
Ich kann das total nachvollziehen, was du sagst. Und gleichzeitig sitze ich ja heute auch so ein bisschen hier, um aus meinem Fehler zu lernen und zu verstehen, was ich dann vielleicht noch mal besser machen kann. Ein erster Schritt ist natürlich, mich selbst damit auseinanderzusetzen. Ich habe die letzten Tage gelesen. Ich wollte aber mit dir auch einfach als betroffene Person sprechen und möchte zuhören und dazulernen und gleichzeitig dir aber trotzdem die Frage stellen, was erwartest du von mir als nicht behinderte Person? Wie kann ich besser Inklusion leben? Wie kann ich das besser umsetzen? Und wie gehe ich auch in Zukunft, wenn mir so ein Fehler nochmal passiert, weil ich einfach unbewusst weil es unbewusst passiert, wie gehe ich dann damit um? Also was erwartest du von mir?
Das waren ja sehr viele Fragen, aber ich glaube, dass man ganz, ganz klein auch anfangen kann. Also Fakt ist nun mal, dass in Deutschland jeder zehnte Mensch mit einer Behinderung lebt. Das sind sehr viele Menschen. Und dann frage ich mich auch, und das Gleiche darfst du dich auch gerne fragen, wo sind die eigentlich alle? So, also wenn ich mich in einem Freundeskreis umschaue, gibt es da eine Person, die irgendeine Behinderung hat? Also eine sichtbare oder eine unsichtbare Behinderung? Gab es in meiner Schulzeit jemanden mit Behinderung? Und wenn nein, und die Antwort kommt sehr, sehr oft, also nein, dann kann man sich weiter fragen, warum ist das eigentlich so gewesen? Oder warum ist das heute so, dass ich wirklich in meinem Freundeskreis oder auch auf meiner Arbeit keinen Menschen mit Behinderung begegne oder eben auf der Straße, was ja auch eben sehr selten ist. Und dann kann man weitergehen und überlegen, okay, was war da oder was ist da, was diese Menschen davon abhält, also Menschen mit Behinderung, hier teilzunehmen oder teilzuhaben. Warum sind sie nicht hier? Warum sind sie eben nicht präsent? Was steckt da eigentlich hinter? Ich weiß, es ist sehr viel, das ist schon ein großer, großer, großer Schritt, den man da geht. Und in meiner Welt ist das ganz leicht ausgesprochen und vielleicht sogar auch eingefordert. Aber da steckt schon ganz, ganz viel Arbeit hinter. Denn natürlich, wenn ich mich umschaue, in meinem Freundeskreis gibt es einfach wirklich niemanden mit einer Behinderung. Und dann bist du irgendwie, denkst du dann erst mal so, wie gehe ich jetzt damit um? Wie gehe ich jetzt weiter?
Weißt du, womit ich mich jetzt ein bisschen schwer tue, wenn ich jetzt, ich habe keine Menschen mit einer Behinderung oder Freunde mit einer Behinderung in meinem Freundeskreis. Das ist mir einerseits jetzt unangenehm, wenn du das sagst. Und andererseits denke ich dann so, ist es nicht doof, den Gedanken in meinem Kopf zu haben, dass ich jetzt gezielt Menschen mit einer Behinderung suche, damit sie in meinem Freundeskreis stattfinden? Also weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Und ich finde das auch sehr interessant, weil es gibt überhaupt keinen Grund, warum du dich dafür schlecht fühlen musst. Weil du bist es ja nicht schuld in dem Sinne. Vielleicht bist du ein Teil eines großen gesamten strukturellen Problems, das einfach immer weiter bestehen kann, wenn man nicht peu à peu versucht, gemeinsam da auszubrechen und Barrieren einfach einzureißen. Klar, und dann erst dann kann es eben weitergehen. Aber du alleine, das ist erst einmal die Schuld. Ich glaube, was vielleicht oder was ich an deiner Stelle vielleicht mehr in meine eigene, in meinen eigenen kleinen Verantwortungskorb tun würde, ist mir bewusst zu machen, was für Barrieren gibt es eigentlich. Also ganz besonders jetzt gezielt auf deine Online-Präsenz. Ja, also du bist bei Instagram unterwegs, du postest, du machst Stories, Videos etc. Sind meine Videos eigentlich untertitelt? Wenn sie es wären oder wenn sie es sind, das weiß ich gerade ehrlich gesagt gar nicht.
Ja, bemühe ich mich absolut jetzt, das immer genauso umzusetzen.
Genau, und dann öffnet das natürlich sofort eine riesengroße Tür für alle Menschen, die gehörlos sind oder schwerhörig sind, aber eben auch für Menschen, die auf dem Weg zur Arbeit in der U-Bahn sitzen und sich gerne gerade mal deine Stories angucken möchten währenddessen, aber den Ton dafür nicht anhaben können. Ja, und ja, also solche Maßnahmen, solche kleinen Maßnahmen eigentlich schon, bieten oder haben unglaublich große Konsequenzen, denn sie geben Zugang für Menschen oder für viele Menschen, die sonst diesen Zugang nicht haben. Und ja, und das sind so viele kleine Schritte. Und ich glaube auch alleine dieser Schritt, weißt du hast etwas gepostet, du hast darauf Kritik bekommen, auf diesen Post, auch aus der Behindertenszene oder eben von behinderten Menschen, die sich dadurch irgendwie verletzt fühlten. Und alleine, dass du darauf eingehst, alleine, dass du das irgendwie versuchst zu moderieren und daraus zu lernen, ja, das ist auch schon ein riesengroßer Schritt. Also wie oft höre ich dann und habe ich auch im Laufe meines Lebens gehört, oh ja, jetzt meckert die wieder.
Ist es so, ja, weil das ist... Das würde mich tatsächlich nochmal interessieren, Laura. Also ist es so, dass wenn du dann mal auch laut geworden bist im Sinne von, du hast gesagt, dass es dich verletzt hat oder dass es nicht in Ordnung ist, hast du dann immer wieder von Menschen gehört, ohne eine Behinderung, dass sie genervt davon waren?
Ja, natürlich. Ja. Ja, ja, klar. Ja, das ist, ich sage das jetzt auch so locker flockig, weil es ist irgendwie so Teil meines Lebens, dass ich das irgendwie auch schon leider als normal ansehe, aber eben auch schon so normal es finde, damit umzugehen, beziehungsweise auch darauf zu reagieren oder eben auch einfach nicht darauf zu reagieren, je nach Tageslaune. Und ja, natürlich, auch das ist völlig normal, ja.
Ich finde, du hast es gerade schön gesagt. Du hast halt von dem Verantwortungskorb gesprochen. So. Und in diesem Korb ist bei mir persönlich halt noch super viel Platz. Und das kommt bei mir, ich merke das immer mehr, je mehr ich mich mit gesellschaftspolitischen Themen intensiver auseinandersetze, mit dem Thema Diversity merke ich einfach, wo es mir jahrelang gefehlt hat, wo ich vielleicht auch unbewusst diskriminiert habe und ausgeschlossen habe. Und ich glaube, das ist halt der Ansatz, diesen Korb sich erstmal zu nehmen und zu sehen, okay, da ist noch ganz viel Platz und da passt noch eine Menge rein. Und das muss ja nicht alles jetzt sofort passieren, von heute auf morgen, aber es ist wichtig, dass man sich das zur Aufgabe macht, diesen Korb halt zu füllen. Und ja, gerade auch bei diesem Thema, das wir heute besprochen haben, merke ich einfach, dass da noch ganz viel Luft nach oben ist. Und wie du schon sagst, ich glaube, da müssen wir noch ganz viel in unserer Gesellschaft und vor allem auch vielleicht in meiner Community nochmal Bewusstsein dafür schaffen, dass es da eben weggehen muss von dieser Diskriminierung hin zu einfach Normalität, dass das irgendwann nicht mehr besonders ist, dass du als Mensch im Rollstuhl über eine Behinderung sprechen muss oder über Inklusion. Also das wäre eigentlich der totale, das wäre das der Best Case, oder? Dass man dahin kommt.
Ja, aber das ist auch gleichzeitig utopisch. Weil ich glaube, also auch in meiner Arbeit als Aktivistin zur Inklusion und Barrierefreiheit strebe ich kein oder nicht dieses eine Ziel an, dass wir irgendwann in einer rein inklusiven Gesellschaft leben, denn ich glaube, dann würde ich kaputt gehen. Sondern Inklusion verstehe ich viel mehr als einen Prozess, wo wir alle immer wachsam sein können und auch nochmal andere Richtungen einschlagen können als die, wo wir dachten vor einem Jahr noch, oh ja, das ist die richtige Richtung. Dass wir immer offen einfach sind, offen gestellt sind für Veränderungen. Denn natürlich ist es so, dass unsere Gesellschaft sich verändert. Und genau so bin ich auch offen, dass wenn wir beziehungsweise die Behindertenbewegung irgendwann sagt, hey Leute, der Begriff Behinderung, der gefällt uns überhaupt nicht mehr. Wir heißen jetzt XY. Ja, so. Und ne, auch also diese Offenheit dafür, dass eben Veränderung anzunehmen und mit ihr weiterzuarbeiten, ich glaube, das ist die Arbeit eigentlich und das ist die ständige Wachsamkeit. Und wenn du jetzt an diesen Korb denkst, ja, okay, den kann man mit Verantwortung füllen und dann hört es sich erstmal irgendwie vielleicht schwer an. Ja, also wenn du sagst, so, in einem Korb, da ist irgendwie noch ganz viel Platz und da kann einfach noch viel Verantwortung rein, dann denke ich mir, okay, das hört sich dann immer irgendwie schwer an. Der wird dann irgendwie schwerer und schwerer und dann hängt dein Arm, wo der Korb dran hängt, irgendwie immer mehr runter und runter, kriegst du eine schiefe Haltung, Nackenprobleme und dann ist sowieso alles vorbei. Ich denke dann eher so an vielleicht diese Tasche von Mary Poppins, ja, die immer das gleiche Gewicht hat, aber da kann so viel rein, also unendlich viel rein an Verantwortung, aber sie bleibt vom Gewicht immer gleich und immer irgendwie leicht. Und weil ich glaube wirklich fest daran, dass Verantwortung, wenn wir sie in unserem Alltag als sehr normal einfach annehmen und integrieren oder inkludieren, dass sie sich nicht schwer anfühlen muss. Und wenn mir Menschen mit Behinderung in meinem Alltag begegnen, dann sieht so eine Verantwortung auch schon so aus, dass ich diesen Menschen vielleicht einfach nur wahrnehme und mehr nicht. Weißt du? Und dann gehe ich weiter.
Ich habe tatsächlich noch mal eine letzte Frage an dich. Wenn du gerade vom Alltag sprichst und darüber Menschen mit Behinderung wahrnehmen, wie kommt es für dich rüber, wenn eine fremde Person zu dir kommt und dich fragt, ob sie dir helfen soll, wenn du im Rollstuhl unterwegs bist? Wie geht man das am besten an?
Ich bin eine ganz große Freundin von gefragt werden. Ich stelle denen immer so die Ignoranz gegenüber. Also ich werde immer lieber gefragt, als irgendwie ignoriert zu werden. Aber wenn man mich fragt, von wegen, ob ich Hilfe brauche, dann gerne immer mit Abstand und Respekt. Ich habe ganz, ganz schnell, irgendwie Hände auch an mir kleben. Und auf einmal merke ich so von hinten, dass ich irgendwie schneller werde. Und ich denke mir so, oh geil, ach schön. Ja, aber nein, da schiebt mich jemand. Oh mein Gott. So, und dann werde ich halt angefasst, ja, oder es, Leute bücken sich ganz, ganz doll so zu mir runter, wie so zum kleinen Kind oder so und fragen mich halt irgendwelche privaten Dinge. Und ich denke mir, hey, das würdest du bei keinem nicht behinderten Menschen machen, dann mach es auch nicht bei behinderten Menschen. Und wenn du siehst, hey, da struggelt irgendwie gerade jemand, der die Tür aufkriegen möchte mit seinem Rollstuhl, dann geht man da irgendwie hin und fragt freundlich, kann ich Ihnen helfen, kann ich Ihnen die Tür aufhalten? Und wenn diese Person sagt, oh ja, gerne, ja, dann macht man das. Und wenn die Person sagt, nein, danke, dann macht man es halt nicht. Und dann akzeptiert man das als solches.
Das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger Hinweis, weil ich mir vorstellen kann, dass viele vielleicht auch noch gar nicht wissen, wie sie da korrekt mit umgehen. Hätte ich jetzt tatsächlich genauso gemacht, wie du es gesagt hast. Erstmal eine Frage stellen mit Abstand und dann wirst du mich schon sagen, ob du das gut findest oder nicht. Aber es kann ja auch sein, dass es Menschen mit einer Behinderung gibt, die das total scheiße finden, wenn man diese Frage stellt. Und das wird es sicherlich auch geben.
Ja,
ne? Genau, das gibt es mit Sicherheit auch. Ich glaube, ja, da, man muss einfach, der Ton macht ja auch immer die Musik und von daher muss man da, glaube ich, immer einfach ja vorsichtig nachfragen. Aber Ignoranz ist auf jeden Fall der falsche Weg.
Ja, wie gesagt, ich würde ja auch fragen, wenn jemand irgendwie mit einer schweren Tür Schwierigkeiten hat, dann gehe ich da auch hin und frage kurz, oh warte, ich helfe Ihnen, kann ich Ihnen helfen, kann ich Ihnen die Tür aufhalten, was auch immer. Also das mache ich ja genauso als Frau im Rollstuhl. Die Leute gucken dann vielleicht immer etwas irritiert, aber ich mache das genauso und deshalb finde ich das nicht verkehrt. Und ich kenne auch negative Erfahrungen, dass wenn man vielleicht eine behinderte Person irgendwie gefragt hat, ob man helfen kann und man wird dann erstmal krass angepflaumt. Auch das gibt es. Und dann ja, kann man auch gerne zurückpflaumen. Also man kann auch gerne diesen Gedanken zulassen, dass es auch unfreundliche behinderte Menschen gibt, ja, oder Arschlöcher, ja, die eine Behinderung haben. Gibt es alles, weil Menschen mit Behinderung sind letztendlich auch nur Menschen.
Ich glaube, das war ein schönes Schlusswort tatsächlich. Also das Arschloch lassen wir weg, aber letztendlich sind Menschen mit Behinderung auch einfach Menschen. Laura, tausend Dank, dass wir das Thema einfach mal so ein bisschen an der Oberfläche, weil wir könnten, glaube ich, noch 3, 4, 5 Stunden weiter über dieses Thema reden und müssten es auch. Aber dass wir es mal an der Oberfläche so ein bisschen ankratzen konnten, damit ich auch in Zukunft weiß, wo ich wie tiefer in die Themen reingehe und auch damit die ZuhörerInnen vielleicht auch ein bisschen mehr sensibilisiert sind, wenn es um das Thema Inklusion geht. Von daher tausend Dank für alle ZuhörerInnen. Ich verlinke euch Lauras Instagram-Kanal hier in den Shownotes, damit ihr bei ihr auch nochmal vorbeischauen könnt und ja einfach auch so ein bisschen verfolgen könnt, was Laura beruflich macht.
Danke, Luise. Danke für deine Offenheit, dein Zuhören. Es hat mich total gefreut, hier zu sein und wir sehen uns spätestens im Internet.
Ja, oder irgendwann hoffentlich nach Corona dann auch bald nochmal in real. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit, das ist nicht selbstverständlich und ich wünsche dir weiterhin alles Gute.
Das wünsche ich dir auch. Mach's gut.